ARD.
Grenzen zu, Migranten raus und Eigennutz first. Das, was der US-Präsident seit einem Jahr umsetzt, klingt für die AfD nach einem vielversprechenden Programm. Geht aber Germany first mit America first wirklich zusammen? Denn es können ja nicht alle Erster sein. Ist Trump ein Vorbild für Deutschland? Fragen wir heute den AfD-Co-Partei- und Fraktionsvorsitzenden Tino Chrupalla. Und später in der Sendung die Ökonomin und sogenannte Wirtschaftsweise Veronika Grimm und den Chefredakteur von Table Briefings, Michael Bröker. Guten Abend Ihnen zu Hause und schön, dass Sie hier im Studio sind. Herzlich willkommen. Guten Abend, Herr Chrupalla.
Guten Abend, hallo.
Herr Chrupalla, wenn einer wie Donald Trump zweimal von einem Gericht letztinstanzlich zu einer Geldstrafe verurteilt wurde, könnte der was werden in der AfD?
Die Frage stellt sich ja überhaupt nicht als amerikanischer Staatsbürger. Er ist von den amerikanischen Bürgern mit überwältigender Mehrheit gewählt worden. Und das gilt es als erstes zu akzeptieren.
Aber wenn einer vorbestraft ist, hat der eine Chance bei Ihnen oder sagen Sie, den wollen wir ja nicht?
Kommt ja immer darauf an, mit was er vorbestraft ist. Auch das, ob die Strafe abgesetzt ist, genau. Mhm. Also ich denke, das muss man unterschiedlich bewerten. Eine Vorstrafe regelt ja nicht eine Parteimitgliedschaft.
Okay. Ich frage deswegen, weil es fällt immer wieder auf, dass Abgeordnete der AfD auch immer wieder in Konflikt mit der Justiz geraten. Wenn wir allein auf diese Woche schauen, dann muss ich Ihnen ein paar Beispiele erzählen. Der sächsische AfD-Abgeordnete Jörg Dornau wurde diesen Mittwoch in Dresden aus dem Landtag abgeführt wegen angeblich dubioser Geschäfte mit Belarus. Der Brandenburger AfD-Landtagsabgeordnete Wilko Möller muss sich vor dem Landgericht Frankfurt-Oder wegen des Vorwurfs verantworten, ein Wahlplakat aus dem Wahlkampf 24 mit Hitlergruß bedruckt zu haben. Und gegen den Thüringer AfD-Landeschef Björn Höcke prüft mal wieder die Polizei eine Ermittlung, eine mögliche Straftat, weil er diese Woche im Thüringer Landtag erneut eine SA-Parole verwendet hat, wegen der er schon mal zu einer Geldstrafe verurteilt wurde. Haben Sie Ihren Laden, Sie und Frau Weidel, nicht im Griff?
Also erstmal haben wir den Laden im Griff. Zweitens muss man auch diese drei Fälle, wenn man sie jetzt einzeln mal bewertet, auch sich genau anschauen. Wenn Sie jetzt von Herrn Dornau als Erstes sprechen, er wurde jetzt nicht festgesetzt. Er wurde dort befragt. Er hat dann am gleichen Tag übrigens noch eine Rede im Landtag gehalten. Also so viel auch dazu.
Alles Weitere
werden wir jetzt die Ermittlungsverfahren auch abwarten. Beim zweiten Fall wäre schön, wenn Sie vielleicht dieses Wahlwerbeplakat, um das es sich dort handelt, von Herrn Möller mal einblenden
würden,
damit die Leute auch mal sehen, um was es sich hier wirklich handelt und inwieweit das wirklich auch diesen Gruß in welcher Form auch immer zeigt. Ich halte das wirklich für sehr weit hergeholt und ich denke und hoffe da auch, das ist es nicht.
Das ist es nicht, aber da sieht man es.
Ja, also wenn man damit Herrn Möller was unterstellen will, dann ist es eigentlich eher bösartig für denjenigen, der es unterstellen möchte.
Das wird jetzt geprüft?
Das soll geprüft werden, das ist Gericht.
So? Und genauso wird es jetzt geprüft bei Björn Höcke. Und der ist ja nicht irgendein Abgeordneter, sondern ein einflussreicher Landeschef.
Er ist Landesvorsitzender, Fraktionsvorsitzender.
Und der, um es nochmal zu sagen, hat erneut mit einer SA-Parole provoziert, wegen der er schon einmal verurteilt wurde.
Er hat diese in diesem Kontext dort nochmal erwähnt, das ist richtig. Er ist aber auch durch die Indemnität im Landtag vor Rechtsverfolgung geschützt. Auch das gehört zur Wahrheit dazu. Auch da werden wir sehen, was sich dort daraus entwickelt.
Also ist alles nicht zu beanstanden?
Nochmal, man muss einfach diese Dinge im Kontext sehen und die Ermittlungen abwarten. Und das tun wir genauso.
Herr Chrupalla, dass der das schon wieder macht, das macht er ja nicht so aus Spaß, sondern das macht er natürlich auch aus Provokation.
Ja, noch mal,
können Sie sich nicht durchsetzen? Ist Ihnen das egal oder finden Sie es gut?
Frau Mioska, dann müssten Sie dazu wirklich mit Björn Höcke reden und auch diese Fragen stellen.
Sie sind Parteichef.
Ja, natürlich bin ich Parteichef. Ich kann nicht beantworten. Er hat das in dieser Rede noch mal in diesem Kontext erwähnt, auch im Zusammenhang dieser Aussagen und auch erklären wollen, wie auch dort der Rechtsstaat agiert hat. Inwieweit das verboten sein soll, das werden jetzt die Gerichte oder beziehungsweise wird geprüft. Wie gesagt, ich halte es von der Indemnität, die man im Landtag hat, auch im Bundestag im Übrigen, die freie Rede, die geschützt werden darf, für wirklich rechtlich schwierig, dass diese Rede überhaupt beanstandet wird.
Haben Sie denn mit ihm drüber gesprochen?
Wir haben nicht damit mit ihm darüber gesprochen, wir haben über andere Dinge geredet. Aber wie gesagt, ich halte es für schwierig, dass man diese Reden, die im Landtag oder im Bundestag gehalten werden, danach juristisch prüft. Weil dafür sind wir geschützt, dafür haben wir eine Immunität und auch eine Immunität.
Absolut, aber das, was ich noch nicht verstanden habe, ist, wie Sie das als Fraktions- und Parteichef finden. Dass er das immer wieder macht, ärgert Sie das? Und würden Sie ihm sagen, macht das nicht mehr? Oder ist es Ihnen egal? Ja. Oder finden Sie sogar, darf ich die Frage zu Ende formulieren? Oder finden Sie es sogar gut oder akzeptieren Sie das, weil Sie wissen, dass Björn Höcke so hohe Zustimmungswerte in Thüringen hat?
Es geht nicht um die hohen Zustimmungswerte. Nochmal, ich habe Ihnen meine Antwort dazu gegeben. Wir warten jetzt erstmal das ab, was daraus folgt. Und dazu ist eigentlich alles gesagt.
Es gibt noch einen Vorwurf diese Woche, den ich Ihnen nicht ersparen kann, nämlich der Vetternwirtschaft in Sachsen-Anhalt. Da ist der Vater des Landesvorsitzenden Ulrich Siegmund mit 7.725 Euro monatlich bei dem Bundestagsabgeordneten Thomas Korell angestellt. Welche Qualifikation hat wohl der Vater, dass der für 90.000 Euro im Jahr im Bundestag arbeiten kann?
Ja, auch das müssten Sie den Herrn Siegmund natürlich fragen, welche Qualifikation.
Also Sie wissen es nicht.
Normal. Erstens mal ist dort nichts Rechtswidriges. Es ist von der Bundestagsverwaltung dieser Arbeitsvertrag auch bestätigt worden. Und der ist auch geprüft worden, auch das Gehalt ist geprüft worden. Und von daher kann ich dort nichts Rechtswidriges sehen.
Sie haben absolut recht, aber können Sie verstehen, dass da ein Störgefühl entsteht bei den Wählern, dass wenn Familienangehörige hier und dort einfach beschäftigt werden?
Ich habe da auch ein gewisses Störgefühl, da will ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Aber nochmal, es ist rechtens, es ist möglich. Es gibt bei anderen Parteien genau die gleichen Fälle, wo man auch natürlich Familienangehörige einstellen kann von anderen Abgeordneten. Das ist also möglich, wenn man diese Qualifikation hat. Ich will darauf Bezug nehmen, auf die Qualifikation. Und wenn man diese hat, kann man auch bei anderen Abgeordneten angestellt werden.
Aber Sie wissen ja gar nicht, welche Qualifikation er hat.
Er ist Ingenieur, natürlich weiß ich das. Ich habe mich natürlich informiert, was er ist. Und damit hat er auch diese Gehaltsprüfung im Bundestag bei dieser Prüfung bestanden. Und von daher, wenn es nicht beanstandet wird und wurde, ist es auch dementsprechend rechtskräftig.
Mal sehen, ob man folgenden Fall auch beanstanden wird oder nicht. Eine Recherche von ZDF Frontal. Das muss ich ablesen, weil es sehr kompliziert ist. Tobias Rausch, um den geht es. Parlamentarischer Geschäftsführer in Sachsen-Anhalt. Drei seiner Geschwister arbeiten für die AfD-Bundestagsabgeordnete Claudia Weiß. Deren Tochter wiederum ist Angestellte der AfD-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt. Der Schwager von Tobias Rausch arbeitet für einen weiteren AfD-Abgeordneten. Und selbst die Partnerin von Tobias Rausch ist Referentin der AfD-Landtagsfraktion. Sachsen-Anhalt, du liebes bisschen, was ist denn da los?
Ja, nochmal, ich sage es trotzdem nochmal hier ganz deutlich, auch das ist rechtlich alles möglich.
Aber wir haben ja kurz überlegt, ob wir so einen Stammbaum aufzeichnen.
Kann man ja durchaus machen.
Wer hier überhaupt für wen arbeitet.
Nochmal, es ist möglich und damit nicht rechtswidrig. Aber ja, ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich finde es trotzdem schwierig.
Herr Kropalla, die AfD ist angetreten, ne? Mit dem Versprechen, wir.
Also Sie brauchen mir das nicht erklären, wir angetreten sind. Deswegen habe ich ja gesagt, ich finde es schwierig. Aber nochmal, es ist nicht rechtlich zu beanstanden.
Nein, aber hier entsteht der Eindruck, dass Sie nicht für das eigene Land arbeiten, sondern nur für ihren eigenen Vorteil.
Moment, Frau Mioska, jetzt wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Ich will diesen Personen nicht unterstellen, dass sie nicht ihre Arbeit in diesen Abgeordnetenbüros tun, auch nicht in der Landtagsfraktion, und dass sie nicht für dieses Land arbeiten. Soweit würde ich nicht gehen.
Können Sie garantieren, dass das keine Scheinbeschäftigung ist? Bei diesem Fall da in Sachsen-Anhalt mit 500...
Ich weiß nur, dass das Verträge sind, die nochmal rechtskräftig sind und die nicht zu beanstanden sind. Ein Geschmäckle hat es, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Sie gehen jetzt schon weiter und gehen in die Vermutungen. Damit, und daran werde ich mich jetzt auch nicht beteiligen.
Okay, das heißt, Sie können es nicht garantieren, dass das keine Scheinbeschäftigung ist.
Ich kann das nicht garantieren.
Mhm. Dann kommen wir zurück zu jedem Mann, von dem ich eingangs sprach. Donald Trump. Trump und seine Magerleute suchen eine große Nähe, auch zur AfD wie zu vielen Rechtsaußenparteien in Europa, mit der Absicht, Nationalstaaten zu stärken und dieses ja eher doch verhasste Gebilde der EU von innen zu schwächen. Elon Musk, großer Trump-Unterstützer und späterer Sonderberater des Präsidenten, hat für die AfD, das wissen Sie, mehrmals Wahlkampf gemacht, im Bundestagswahlkampf 25. Hier sehen wir ihn in Riesa beim Bundesparteitag, und Sie waren einer der wenigen, die eingeladen waren bei der zweiten Amtseinführung von Donald Trump. Jetzt können wir das Selfie sehen, genau wie Sie ganz stolz sind, dass Sie dabei waren. Herr Kropalla, was macht Donald Trump richtig gut?
Nun, er ist ja zumindest angetreten, auch mit den Versprechen America First, also für die Interessen Amerikas einzutreten. Er hat auch in seiner Amtsantrittsrede auch davon gesprochen, dass er die Welt mehr befrieden möchte, keine weiteren Konflikte beginnen möchte. Kriege
hält er sich dran?
Dazu komme ich gleich. Kriege beenden möchte, keine Regime-Change mehr durchzuführen, Migration zu begrenzen, natürlich auch die Steuern zu senken, gerade für die arbeitende Bevölkerung, die in Amerika natürlich in großer Zahl gewählt hat. Mit diesen Versprechen ist er angetreten. Ich habe mich auch gefreut, dass er gewählt wurde. Und sicherlich sind einige Enttäuschungen auch bei mir da, an die Wahlversprechen, an die er sich nicht mehr erinnert. Und auch in Amerika gibt es diese Enttäuschungen, auch im Magerlager gibt es auch diese Enttäuschungen.
Wovon sind Sie enttäuscht?
Na, ich denke, gerade was auch die Inflation in Amerika angeht, ist sicherlich kritisch zu betrachten. Gleichwohl auch was die kriegerischen Auseinandersetzungen angeht, Regime Change, wo er sich doch wahrscheinlich umentscheidet oder umentschieden hat, in Konflikte einzugreifen. Was mir auch sehr gut gefallen hat, muss ich auch ganz ehrlich sagen, wie er versucht hat, den Krieg in der Ukraine zu beenden, zu lösen.
Das ist ja bis heute nicht gelungen.
Er hat es aber wenigstens versucht und ich denke, wir sind auf einem Weg, diesen Krieg zu beenden. Und ich denke, das muss man sicherlich abwarten. Er hätte sich sicherlich auch schneller gewünscht, wir alle. Leider können wir Deutschen oder sind die Europäer eben nicht mehr mit am Verhandlungstisch und deshalb muss man ihm da in diesen Punkten sicherlich loben.
Kommen wir gleich zu. Ich möchte gerne einen Stichpunkt aufgreifen, was Sie auch genannt haben, Migration. In der Tat hat er seine Migrationspolitik bis jetzt umgesetzt. Die Frage ist nur, wie? Und das ist sehr umstritten. Sie wissen, dass in Minneapolis 2 US-amerikanische Bürger von der Einwanderungsbehörde ICE, von den Beamten und von den Beamten von Border Control, Patrol heißt es richtig, erschossen wurden. Eine dreifache Mutter und ein Intensivpfleger. Und in beiden Fällen hat die Regierung relativ schnell danach gesagt, das war eine Terroristin und das war ein Attentäter. Macht Trump das auch gut?
Also das hat Donald Trump im Übrigen nicht so gesagt. Er hat auch klar
nicht
gesagt,
Donald Trump, es war die Heimatschutzministerin,
ja,
aber deswegen, es waren Teile
der Regierung. Und da hat ihm Donald Trump als Präsident auch klar widersprochen, dass diese Fälle natürlich auch aufgeklärt werden müssen. Und man muss ja auch eins davon sprechen, gerade was ICI angeht oder ICE, diese Behörde, die es ja seit den Terroranschlägen 2003 gibt.
Die gibt es lange.
Ja, und ja, dass jedes Jahr Menschen auch in Obhut oder beziehungsweise auch in Gewahrsam dort zu Tode gekommen sind. Auch das gehört so weit dazu. Also es ist also nicht erst durch Donald Trump diese Todesfälle gegeben hat. Gleichwohl muss man natürlich diese Fälle ablehnen und auch kritisieren, wenn diese Übergriffe stattgefunden haben. Es wird aufgeklärt und ich denke, diejenigen Personen werden dafür auch bestraft.
In seiner eigenen Partei, in Ihrer eigenen Partei? Werden ja ähnliche Fälle gefordert, also eine Art Sonderpolizei.
Nicht die Fälle gefordert, es werden in einigen Landtagen, Sie haben recht, in Bayern zum Beispiel, wird es gefordert. Das ist ja auch Landesaufgabe, was zum Beispiel Abschiebungen angeht. Ich sehe das kritisch. Ich denke, auch für die Bundestagsfraktion dort sprechen zu können.
Was heißt kritisch?
Ich denke, wir brauchen das nicht in Deutschland. Man kann es auch nicht vergleichen. Auch diese Behörde kann man nicht vergleichen mit Deutschland. Wir haben hier die Bundespolizei in Deutschland, die materiell verstärkt werden muss, auch personell verstärkt werden muss, die für Abschiebungen zuständig ist. Die Zugriffsbehörden ist die Polizei. Wir müssen die aktuellen Beamten in unserem Land stärken, die ihre Aufgabe sehr gut machen. Wir haben die Gesetze dazu da. Ich bin der Meinung, wir brauchen keine weiteren Behörde oder weitere Bürokratie.
Das ist Ihre Meinung, die Bayerische AfD-Fraktion möchte was anderes. Genau, und die ist nicht die einzige. Es gibt auch noch den Vizeparteichef Stefan Brandner, der auch nach diesen Vorfällen in Minneapolis gesagt hat, er könne sich vorstellen, dass man in Deutschland auch eine Sonderpolizei der ICE-Behörde vergleichbar installiere. Wer gibt denn jetzt die Linie an? Sie oder der Vizeparteichef? Oder wohin geht's?
Nochmal erstmal, es ist eine Landesentscheidung. Bei uns werden Abschiebungen auf Landesebene gemacht. Also von daher kann man das sowieso nicht mit Amerika vergleichen. Das ist Punkt eins. Das zweite, diese Diskussion nochmal gibt es in unserer Fraktion. Ich habe Ihnen gerade den Standpunkt auch mit Rücksprache unserer Innenpolitiker gerade gegeben, wie wir das auf Bundesebene sehen. Wir haben eine Behörde, das ist die Bundespolizei, die diese Maßnahmen auch durchführen kann. Sie muss gestärkt werden. Und von daher, denke ich, ist es ausreichend.
Also Herr Brandner hat Unrecht. Es wird nicht.
Ich will nicht verdrängen, was Herr Brandner gesagt hat. Ich weiß auch nicht, in welchem Kontext und wie er es gesagt hat. Das ist immer schwierig, Zitate jetzt in kurzen Sätzen hier vorzuführen.
In einem Interview in der FAZ hat er gesagt, dass er das...
Nochmal, es kann ja auch integriert in die Bundespolizei, auch in diese Behörde sein. Wie das gestaltet ist, wir wollen sicherlich nicht solche Bilder. Das will ich auch ganz klar sagen.
Also können Sie es doch vorstellen, wenn man es integriert in die Bundespolizei.
Ja, nochmal, wir wollen... Was für uns wichtig ist. Wir wollen, dass alle illegalen Migranten, die in diesem Land sind, und das sind immer noch über 200.000, die wollen wir abschieben, die müssen das Land verlassen, und zwar schnell. Das ist wichtig, das ist eine Forderung, und darauf warten die Bürger in diesem Land, damit die innere Sicherheit endlich wieder gewährleistet
ist. Aber wie
ist.
Würden Sie denn das, wie würde das denn aussehen? Dann brauchen Sie ja wahrscheinlich doch mehr Beamten als nur die Bundespolizei.
Dass wir mehr Beamte brauchen in allen Bereichen, nicht bloß bei der Polizei, auch in der Bildung, bei den Lehrern, ist ja nun unumstritten. Also von daher brauchen wir natürlich mehr Beamte, um diese Aufgaben wahrzunehmen. Wir brauchen vor allen Dingen als allererstes einen Stopp von weiteren illegalen Migranten in diesem Land, damit wir diese Probleme überhaupt mal Herr werden. Das muss das Ziel sein.
Es gibt einen sehr berühmten Podcaster in den USA. Das ist einer der berühmtesten und wichtigsten Trump-Unterstützer. Joe Rogan heißt der. Und der hat diese Methoden, die jetzt sehr umstritten sind in den USA, nämlich die Tötungen, die erschossenen US-Bürger in Minneapolis, mit den Methoden der Gestapo verglichen. Würden Sie ihm zustimmen?
Also nochmal, das ist seine Meinung. Ich vergleiche jetzt nicht SA-Methoden mit Dingen, die in den USA vonstatten gehen. Wenn das der Podcaster so macht, ist das seine Meinung. Es ist wirklich nicht in meiner Aufgabe, das zu vergleichen. Also das mache ich nicht.
Sie sagen, das kommt eben mal vor.
Nochmal, das wird aufgeklärt und diejenigen werden bestraft. Ich denke, damit ist doch Aussage genug gemacht, bevor ich hier wieder Vergleiche anführe, die ich meiner Meinung nach ein bisschen sehr weit hergeholt führe. Die Gestapo hat wesentlich größere Verbrechen begangen, als dass man das in dieser Art vergleichen kann.
Kommen wir mal zu dem, was Trump von uns in Europa erwartet. Er hat eigentlich nie einen Hehl daraus gemacht, dass er von uns Europäern erwartet, dass wir mehr Geld in die Verteidigung stecken. 5% des Bruttoinlandsprodukts hat er gefordert. So ist es dann auch gekommen. Fanden Sie die Forderung richtig?
Dass wir mehr in die Verteidigung investieren müssen und selbst natürlich auch verteidigen können, um uns selbst verteidigen zu können, ist richtig. Das ist eine absolut richtige Forderung. Ob wir das auf Dauer jedes Jahr leisten können, das bezweifle ich stark. Wenn man sich unseren Bundeshaushalt, vor allen Dingen unsere wirtschaftliche Situation ansieht, unsere soziale Situation, dann wird das nicht mit Einschnitten im Sozialstaat gehen.
Also Sie wären für weniger als 5%?
Ich finde, wir müssen endlich wieder anfangen, friedensliebend zu werden. Wir müssen die Konflikte und Kriege in diesem Land beenden, damit wir diese hohen Ausgaben nicht brauchen. Das muss das Ziel sein, damit wir wieder für unsere Rentner und Kinder das Geld haben.
Also Sie hätten als AfD Donald Trump gesagt, wir wollen nicht 5% bezahlen.
Ich denke, wir leisten unseren Beitrag und es ist auch nicht möglich, von einem Jahr auf dem anderen 5% des Bruttoinlandsprodukts in die Rüstung zu investieren. Das halte ich für den falschen Weg.
Wollen Sie eigentlich immer noch raus aus der NATO?
Also wir haben in keinem Parteitagsbeschluss den NATO-Austritt. Ich weiß nicht, wie Sie darauf kommen, Frau Mioska. Steht denn das?
Da steht nicht in Ihrem, Programm steht, dass die Mitgliedschaft in der NATO ein zentrales Element der Sicherheitsstrategie ist. Aber wenn man Ihnen so zuhört und Sie liest, dann kommen einem manchmal doch Zweifel. Ich zeige Ihnen gerne ein Zitat aus der Welt aus vergangenen Dezember 2024. Eine Verteidigungsgemeinschaft muss die Interessen aller europäischer Länder akzeptieren und respektieren, also auch die Interessen von Russland. Wenn die NATO das nicht sicherstellen kann, muss sich Deutschland überlegen, inwieweit dieses Bündnis für uns noch nützbringend ist. Gilt das heute noch? Ist die NATO noch nützbringend?
Ja, das wird sich zeigen. Wir haben es ja gerade in den letzten Wochen und Monaten, gerade im Hinblick auch auf Forderungen von Donald Trump, was Grönland betrifft, auch gesehen. Und man sieht eben, dass die Interessen der NATO-Mitglieder, das ist Deutschland, aber auch Amerikas, eben unterschiedliche sind und sein können. Und darauf habe ich auch hier hingedeutet, im Übrigen auch der Türkei, wo wir ja auch dort Länder drin haben, die unterschiedliche Interessen auch in der NATO haben, was das Verteidigungsbündnis an. Es ist eben nicht ein reines
Verteidigungsbündnis. Es klingt nicht nach einem Bekenntnis von NATO.
Es ist eben kein reines Verteidigungsbündnis. Und auch die NATO wird sich reformieren müssen. Und das wird die nächsten Jahre auch Ziel sein. Ich bin für den Verbleib in der NATO, ganz klar.
Und wenn sie sich nicht reformiert, wollen sie raus?
Die Möglichkeit muss es immer geben, genauso wie es diese in der EU gibt. Wenn man Einzahler ist, wenn man große Beträge, wir reden hier von 3-4% des Bruttoinlandsprodukts, auch NATO-Mitgliedschaft bezahlt und auch in die Rüstung investiert, muss man auch ein Mitspracherecht haben. Und da muss auch auf die Interessen der Nationalstaaten, auf der Mitgliedstaaten eingegangen werden.
Die NATO haben wir ja auch, weil sie uns hilft bei der Abschreckung gegenüber Russland. Finden Sie das genauso wichtig?
Naja, muss ich Sie korrigieren. Die NATO ist ja gegründet worden als Gegenpol des Warschauer Paktes und nicht als Abschreckung gegenüber Russland.
Also hat die NATO. Aber heute brauchen wir sie für die
Abschreckung. Ob man die heute in dieser Form als Abschreckung gegenüber Russland braucht.
Erst war die NATO, dann war der Warschauer Pakt, um es korrekt zu machen.
So ist es richtig, genau so ist es. Das will ich damit sagen. Also was ich damit sagen will, ich würde nicht immer von Abschreckung reden. Sicher ist, dass wir ein Verteidigungsbündnis brauchen. keine Frage. Mhm. Aber wir sollten schleunigst eigentlich dazu kommen, dass wir Russland als Teil Europas wieder betrachten und endlich wieder diesen Ausgleich auch suchen.
Haben Sie nicht den Eindruck, dass Putin uns droht? Das macht er doch andauernd.
Ja, die Frage ist immer geben und nehmen. Also ich denke, wir müssen deswegen so schnell wie möglich mit Putin wieder in die Gespräche kommen. Ich hoffe, dass der Bundeskanzler endlich auch diesen Dialog wieder beginnt, damit wir mit Russland ins Gespräch kommen, damit diese Eskalation beendet wird. Wir brauchen wieder einen Bereich der Deeskalation.
Verstehe ich Sie richtig, dass Sie sich von Putin nicht bedroht fühlen?
Also ich sehe aktuell nicht, dass Deutschland von Russland bedroht ist. Ich meine, diese ganzen Szenarien, die wir jedes Mal hören und auch gehört haben, da wurden von Angriffen gesprochen, 29 wird Deutschland angegriffen von Russland. Dann war es 27, jetzt sagen einige, haben einige gesagt, das könnte morgen oder übermorgen passieren.
Also, wissen Sie, also eine nukleare Bedrohung
Russlands existiert? Es gab auch bei Ihnen hier vor einigen Monaten nukleare Bedrohung. Ich meine, wer Atomwaffen hat, hat natürlich immer ein Abschreckungspotenzial.
Bei mir gab das?
Nein, Moment, ich will damit sagen, es gab Aussagen des Bundeskanzlers zum Beispiel, was russische Drohnen über Deutschland angeht. Mhm. Ja, das waren. Da wurde eine Bedrohungslage aufgebaut, die es überhaupt nicht gab. Es waren Fake News. Es gab keine russischen Drohnen über
Deutschland. Meine Frage ist, ob Sie nicht glauben, dass Putin Europa auch atomar droht, weil das tut er sehr wohl. Ich möchte es Ihnen ganz kurz einmal zeigen. Es gibt ein Beispiel. Nur eines von vielen.
Sie müssen begreifen, dass auch wir über Waffen verfügen, die Ziele auf ihrem Staatsgebiet treffen können. Alles, was Sie derzeit heraufbeschwören, ist die reale Gefahr eines Konflikts unter Einsatz von Atomwaffen. Und das würde die Vernichtung der Zivilisation bedeuten.
Glauben Sie ihm nicht?
Das ist ein sehr kurzer Ausschnitt, den Sie da gebracht haben. Es zeigt, dass eine Atommacht, und das ist auch ein Punkt, den wir immer wieder kritisieren, im Ukraine-Krieg eben nicht besiegt werden kann. Weil eben eine Atommacht das letzte Mittel der Atomwaffen hat. Und also, darauf muss man eigentlich reagieren.
Also fühlen Sie sich sehr wohl bedroht, weil er ja doch...
Eine Bedrohung. Was hätte Putin davon, Europa atomar zu vernichten? Mal ganz ehrlich gefragt, was wäre die Gegenantwort? Es gäbe kein Europa mehr. Weder Russland, noch Deutschland, noch Frankreich, noch Italien. Das ist der Punkt. Und deshalb muss man auch das, was er dort in dieser Rede gesagt hat, die ich im Übrigen kenne, sollte man sich wirklich in Gänze anschauen, was er damit gemeint hat, dass man eben mit einer Atommacht sicherlich anders umgehen muss und auch dort versuchen muss, diesen Ausgleich, diesen Dialog zu finden.
Aber das ist doch eine Drohung. Herr Kopala, Putin führt einen...
Die Frage ist doch, was machen wir daraus oder was machen wir mit solchen Aussagen?
Wie gehen wir damit um? Unterbrechen Sie mich doch bitte nicht. Putin führt einen völkerrechtswidrigen Krieg in der Ukraine und er lässt in ganz vielen seiner Reden keinen Zweifel daran, dass er Russlands Großmachtstatus zurückhaben will, dass er wieder Einflusszonen im postsowjetischen Raum haben will und dass er Kontrolle über Nachbarn haben will. Wie kommen Sie darauf? Wieso können Sie so sicher sein, dass er nicht auch andere Staaten angreift?
Es sind die Sicherheitsinteressen, die er anspricht, die auch Russland betreffen. Dass zum Beispiel keine NATO-Truppen in der Ukraine stationiert sind, dass keine Atomwaffen in der Ukraine stationiert sind. Das sind die Sicherheitsinteressen Russland. Und die sollte man ein Stück weit mit berücksichtigen. Das sind auch übrigens die Gründe dieses Ukraine-Krieges. Diese Ursachen, die es in diesem Krieg gab und gibt, die muss man eben mit berücksichtigen. Die begannen eben nicht erst mit dem Einmarsch der Russen in die Ukraine, der ja richtig falsch ist, den ich auch verurteile. Aber wir sollten immer auch nach den Ursachen forschen, warum, wieso, weshalb. Das ist ein Stück weit die NATO-Osterweiterung und natürlich auch die Androhung von Zelensky auf der Münchner Sicherheitskonferenz, atomar sich zu bewaffnen. Das muss man einfach auch mit in diese Genese mit einbeziehen.
Noch einmal, da muss ich einmal die Fakten sagen. Sie kennen auch die NATO-Russland-Akte von 1997. Da hat Russland zugesichert, keine Vetorechte auf neue Mitgliedsländer der NATO zu haben. Und Sie wissen auch, dass alle neuen Mitgliedsländer souverän und freiwillig in die NATO, in dieses Bündnis eingetreten sind. Genauso wie zuletzt Finnland und Schweden. Aus Angst vor Russland. Was Sie da erzählen, ist reine Kreml-Propaganda.
Nein. Frau Mirska,
Narrativ des Kreml.
Das ist eine Diskussion, wenn Sie anfangen mit Kreml-Propaganda, dann wollen Sie eigentlich die Fakten und auch meine Argumente überhaupt nicht mehr hören. Das ist eine einfache Unterstellung. Ja, weil ich Ihnen ganz ehrlich sage, erstens, man kann nicht freiwillig einfach in die NATO eintreten. Das bedarf der Zustimmung
Das war deren eigener Wunsch.
Lassen Sie mich aber auch ausreden. Es bedarf aller Zustimmung aller Mitgliedstaaten der NATO. Deutschland hat immer sich gegen einen Eintritt der Ukraine in die NATO ausgesprochen. Und alles, was ich aus Europa jetzt höre, machen das die meisten Länder.
Wir reden nicht über die Ukraine, Sie sprachen über die NATO-Osterweiterung.
Ich rede auch jetzt über die Ukraine.
Die Ukraine wird ja gar nicht in die NATO aufgenommen.
Aber so die Ukraine will in die Ukraine will die NATO aufnehmen. Das steht in der ukrainischen Verfassung. Das hat Zelensky in die Verfassung schreiben lassen.
Aber steht doch gerade nicht zur Debatte.
Aber wissen Sie, Sie fangen ja jetzt an, genau mir das zu unterstellen, was angeblich Kreml-Propaganda ist, was ich Ihnen gerade erkläre, dass es hier eine Vorgeschichte auch gibt. Und die muss man auch mit berücksichtigen. Auch in diesem Bürgerkrieg, der 2014 in der Ukraine begann.
Es ist nur wichtig, dass Sie bei den Fakten bleiben.
Ich bleibe bei den Fakten, keine Fragen.
Wenn Russland angeblich keine Bedrohung sein soll, Herr Krupalla, warum fordert die AfD dann in ihrem Grundsatzprogramm eine Wehrpflicht?
Wir haben immer gesagt, dass man erstens natürlich verteidigungsfähig sein muss und dass die Wehrpflicht auch für die Bevölkerung in diesem
verteidigungsfähig gegen wen?
Gegen äußere Feinde, die es immer geben kann.
Und das wer ist denn das außer Russland?
Warum muss man immer einen Feind klar definieren? Ich halte dieses Freund-Feind-Bild.
Es gibt ja jetzt eine Vorstellung.
Ach, sind wir jetzt also froh, dass wir endlich einen Feind haben? Nein, wir haben die Wehrpflicht auch gefordert, wo es eben nicht diesen Ukraine-Krieg gab. Und das ist auch richtig und wichtig. Im Übrigen zählt dazu auch der Wehrersatzdienst. Und ich halte das für richtig und wichtig, dass junge Leute diesen auch leisten.
Die Bundesregierung hat sich ja jetzt mit ihrem neuen Wehrdienstmodell in Richtung einer Wehrpflicht bewegt. Und dazu haben Sie sich im Bundestag, das wollen wir uns mal anhören, folgendermaßen geäußert.
Ihnen geht es nicht um die Landesverteidigung. Es besteht zu befürchten, dass Sie mit Ihrer Politik auf Sicht einen Spannungsfall initiieren oder initiieren wollen, um die Wehrdienstleistungen in der Ukraine einzusetzen. Wir vertrauen Ihnen unsere Kinder nicht an.
Ich möchte Sie mal beim Wort nehmen, Herr Krupalla. Wann genau soll Friedrich Merz gesagt haben, dass er unsere Kinder in die Ukraine schickt, an die Front?
Das hat nicht Friedrich Merz gesagt, das habe ich auch nicht gesagt. Ich habe gesagt, wir vertrauen...
Wir vertrauen Ihnen unsere Kinder nicht an. Wie kommen Sie darauf?
Wir vertrauen dieser aktuellen Bundesregierung, im Übrigen auch der vorgehenden, unsere Kinder nicht an. Das ist übrigens auch das, was die große Anzahl der Bevölkerung so sieht, kein Vertrauen in diese Bundesregierung haben.
Aber ich muss noch mal fragen, Sie glauben nicht, dass Merz deutsche Kinder in die Ukraine schicken will?
Wissen Sie, Frau Miosga, wenn ich zurückdenke an die Corona-Zeit, was eine Bundesregierung dort alles versprochen hat und was alles nicht ging und wie man sich dort gegen Grundgesetz gestellt hat, Gesetze gebrochen hat, dann kann ich dieser Bundesregierung nicht trauen, wenn sie sagt, unsere Kinder schicken wir
nicht. Das kann man gar nicht vergleichen.
Wieso kann man das nicht vergleichen? Es geht um Vertrauen. Und dieses Vertrauen habe ich in diese Bundesregierung nicht.
Darf ich das kurz ausführen? In der Corona-Zeit wurden Rechte jedes Einzelnen immer abgewogen gegen das Allgemeinwohl. Und wenn jetzt deutsche Soldaten in die Ukraine geschickt würden, dann wäre das ein klarer Bruch mit dem Grundgesetz. Wieso unterstellen Sie das?
Auch, ich habe es ja gerade gesagt, auch zu Corona-Zeiten wurde das Grundgesetz gebrochen.
Wehrdienstleistende dürfen gar nicht in den Auslandseinsatz geschickt werden. Wie kommen Sie da?
Ob ein Wehrdienstleistender nach einem halben Jahr Grundwehrdienst dann in die Ukraine geschickt wird, was macht denn den Unterschied? Wir möchten einfach in diesen Krieg nicht verwickelt sein.
In der
sein.
Verfassung steht, dass Wehrdienstleistende im Verteidigungsfall werden in die Logistik geschickt oder in den Heimatschutz, aber nicht an die Front. Das betrifft Berufs- und Zeitsoldaten. Es ist einfach nicht richtig, was Sie hier behaupten und was Sie übrigens in einem Social-Media-Post, den will ich gerne mal zeigen, auch unterstellen. Mit diesem Social-Media-Post schüren Sie Angst unter Kindern und Eltern und Jugendlichen in diesem Land. Merz will dich in die Ukraine schicken, Fragezeichen wir nicht. Und gucken Sie mal, wie böse der Merz guckt. Also, wenn das kein Angstschüren ist.
Nochmal, ich habe Ihnen gerade gesagt, dass wir sehr wohl die Gefahr sehen, dass diese Bundesregierung eben nicht Wort hält. Und deswegen haben wir gesagt, solange wir nicht regieren, werden wir auch einer Wehrpflicht, einem Wehrdienst in dieser Form nicht zustimmen.
Sie finden dieses Social-Media-Bild gut?
Das Social-Media-Bild, da kann man immer diskutieren und streiten. Das ist in Teilen ansprechbar. Und es, ich meine, allein, dass Sie es hier zeigen, damit haben wir doch Ihren Nerv getroffen.
Wir zeigen es, weil es geschmacklos ist. Und weil
Über Werbung kann man Geschmacklosigkeit, können wir eine ganze Sendung diskutieren, was alles geschmacklos ist und was nicht geschmacklos ist.
Und es widerspricht allen Fakten. Niemand in der Bundesregierung hat jemals gesagt, dass Soldaten auch nichts zu einer etwaigen Absicherung eines etwaigen Friedens in die Ukraine geschickt werden.
Aber natürlich.
Es war immer nur die Rede davon, dass man in NATO-Staaten stationiert.
Also man redet schon von Friedenstruppen in die Ukraine. Ukraine, die man eventuell entsenden will.
Die Franzosen und die Briten.
Moment mal. Auch im Bundestag gibt es schon einige Politiker, die das auch in Erwägung gezogen haben.
Aber diese Bundesregierung hat das nie in Erwägung gezogen.
Frau Miosga, abwarten. Ich hoffe, Sie haben recht. Kann ich Ihnen nur sagen.
Immer schön bei den Fakten bleiben, Herr Kropala. Ihr Parteifreund Björn Höcke hat eine...
Jetzt gehen wir wieder zu Björn Höcke. Also haben wir noch heute
was anderes. Ja, ich habe noch einen schönen Björn Höcke für Sie, weil hat im Dezember eine rhetorische Frage aufgebracht, als es um diese Wehrpflicht ging. Der findet nämlich, es lohnt sich gar nicht, dieses Land zu verteidigen.
Was soll der junge Mann mit einer Bundeswehr verteidigen, die keinen Patriotismus und keine Tradition mehr kennt? Ja. Was soll er verteidigen? Drag-Queen-Auftritte in Kindergärten, die Deindustrialisierung, die Plünderung der Sozialversicherungssysteme, die mit Betonmauern gesicherten Lichterfeste, die früher mal Weihnachtsmärkte hießen, die Massenzuwanderung, die ihn fremd im eigenen Land macht, den Schuldstolz. Bevor auch nur ein einziger junger Mensch in diesem Land zwangsweise wieder in Uniform antreten soll, muss dieser Staat endlich wieder ein Staat für die Deutschen werden.
Das sind diskriminierende und nationalistische Vorurteile, die Björn Höcke hier bedient. Und das ist uns auch wieder nicht weit weg von russischer Propaganda, für die das westliche Europa auch immer verweichlicht ist.
Was war daran jetzt?
Sie tragen, Herr Kropala, immer gerne, auch heute wieder, die Flagge, die deutsche Flagge an Ihrem Revers. Ich würde von Ihnen gern wissen, was glauben Sie, wozu lohnt es sich, dieses Land zu verteidigen, obwohl Sie persönlich auch nicht Wehrdienst geleistet haben?
Ich habe Wehrersatzdienst geleistet, okay. Das gehört als erstes zur Wahrheit dazu. Also ich habe auch meinen Dienst für dieses Land geleistet.
Wofür
und man
lohnt
sollte,
es sich
nee, Moment, Moment, weil diese Frage in dieser Form entehrt zum Teil auch den Dienst, den ich geleistet habe. Und das muss ich
das
Ihnen sagen.
Das sollte es nicht tun.
Das haben Sie aber mit dieser Frage, weil Sie es eben nicht erwähnt haben, gemacht. Weil auch diejenigen, die in Altenheimen, die in Krankenhäusern ihren Wehrersatzdienst geleistet haben, haben für dieses Land was geleistet.
Kommen wir zu meiner Frage zurück.
Da komme ich.
Lohnt es sich, dieses Land zu verteidigen?
An diesen Aussagen kann ich überhaupt nichts falsch finden, weil er hat in diesen Punkten absolut recht. Uns wurde Patriotismus, Heimatliebe.
Schuldkult.
Moment, das hat er überhaupt nicht in dieser Form gesagt. Es wurde Patriotismus, Heimatliebe. Wurde uns über Jahre abtrainiert in diesem Land. Wir wurden als Nationalisten beschimpft, weil wir diese Flagge tragen. Es werden heute noch Leute beschimpft, die diese Flagge tragen.
Darf ich zu meiner Frage zurückkommen?
Ich komme zu Ihrer Frage.
Gut.
Ich will Ihnen aber damit sagen, dass es sich natürlich lohnt, für diese Werte und Freiheit, die ich im Übrigen durch die Wiedervereinigung auch erlebt habe und auch genossen habe, zu kämpfen und auch zu verteidigen. Aber wir sehen, dass im Land selbst dieser Wille dazu behindert wird, dass wir nicht mehr...
Ab wann gilt denn dann die Wehrpflicht für Sie? Wann lohnt es sich, dieses Land zu verteidigen?
Kommen Sie doch mal weg von Ihrer Wehrpflicht. Es ist doch nicht Patriotismus,
möchte,
nur mit Wehrpflicht verbunden.
Ich möchte verstehen, wann die AfD eine Wehrpflicht einführen will.
Wenn wir regieren, habe ich doch erst gerade gesagt...
Björn Höcke höre, dann wenn wir regieren.
Das ist doch ein legitimer Ansatz. Warum soll man das nicht einfach
weil
so benennen?
Dann würde ich... Sie haben ja auch Leute in der Partei, die sich ja auch mit diesem Thema beschäftigen, zum Beispiel... den verteidigungspolitischen Sprecher Lukassen, und der hat dazu auch noch eine Meinung. Hören wir den noch mal.
Der Thüringer Landesvorsitzende meiner eigenen Partei hielt am Mittwoch eine Rede im Erfurter Landtag zur Wehrpflicht. In dieser Rede kommt er zu dem Schluss, dass Deutschland es nicht mehr wert sei, dafür zu kämpfen. Was hätten wohl die Männer und Frauen der Befreiungskriege dazu gesagt? Sie wären diesem Befund niemals gefolgt. Liebe Landsleute in Thüringen und überall, der Kampf zur Rettung Deutschlands ist der Grund für die Gründung der AfD.
Was gilt jetzt? Die Wehrpflicht erst einführen? Sollte eines Tages die AfD reagieren, wie Sie das möchten, und Herr Höcke, oder sofort, wie es Herr Lukas informiert?
Dazu haben wir genau diesen Bundestagsbeschluss bei uns in der Fraktion gemacht, dass wir, solange der Krieg in der Ukraine tobt, werden wir keinen Antrag zur Wehrpflicht in den Deutschen Bundestag stellen. Also das ist eine ganz klare
eine
Aussage.
Eine Wehrpflicht erst,
in
wenn der Krieg zu Ende
in
ist. Nicht erst, wenn die AfD jemals in Regierung
dann kann man sie, dann natürlich die Wehrpflicht, so wie wir es auch immer gefordert haben, mit auch dem Teil des Wehrersatzdienstes, ist keine Frage. Natürlich im besten Fall, wenn wir regieren.
Aber Herr Lukasen möchte das anders. Verstehen Sie, dass ich verwirrt bin? Auch bei diesem Thema? Ja, er würde aber das noch mal, gerne sofort.
Das kann er ja sofort wollen, aber es gibt einen Fraktionsbeschluss und an den hat sich auch Herr Lukassen zu halten.
Das sind ja entscheidende Dinge, über die wir reden. Ja, da kann man ja nicht unterschiedlicher Meinung haben. Ich möchte ja nur wissen, was die AfD für eine Haltung hat.
Nee, Frau Mimioska, man muss ja auch eins sagen, diese Diskussion gibt es in allen Parteien, im Übrigen auch in der SPD, in der CDU, wie man es ausgestaltet. Das ist ganz normal, dass man auch in einer pluralistischen Partei unterschiedlicher Meinung haben. Die machen das jetzt gerade so sehr offensichtlich und sehr offen, dass man das im Prinzip hier ausdiskutieren muss, was intern bei uns diskutiert wird. Das machen wir bei uns auch weiterhin intern. Ich fand es übrigens auch nicht gut, dass man das in der Öffentlichkeit so, wie Herr Lukassen es gemacht hat, diskutiert. Deswegen hat auch der Fraktionsvorstand eben dort eine Missbilligung darüber ausgesprochen, dass man die Bundestagsrede dafür nutzt, die eigenen Parteifreunde anzugreifen.
Dann haben wir da jetzt zur Klärung beigetragen. In dieser neuen Welt, in die wir, der wir leben und die maßgeblich auch von Donald Trump neu geordnet wird, müssen die Europäer nicht nur auf militärischer Ebene neue Partner suchen, sondern auch wirtschaftlich. Wie blicken Unternehmen in Sachsen, der Heimat unseres heutigen Gastes, auf seine Partei? Bevor wir gleich über Wirtschaft reden, hier ein paar Eindrücke.
Marc Kleeberg bei Leipzig. Hier führt Georg Brückner seine Tischlerei seit fast 30 Jahren.
Wir haben weltweit Kunden von Amerika über Europa, Westeuropa. Und sind darauf angewiesen, dass ein offener Handel stattfindet und das Ganze auch nicht, also auch Zollfreiheit gegeben ist.
Ein Exportschlager sind maßangefertigte DJ-Pulte. Dieses geht in den nächsten Tagen an einen Club in New York.
Im letzten Jahr hatten wir etwa 30% weniger Umsatz in den USA durch eine Zollpolitik, die für den Endkunden nicht planbar war. Also das ist ein extremes Warnsignal.
Von den wirtschaftspolitischen Ideen der AfD hält Georg Brückner wenig.
Das Problem ist ja oft, dass die Beiträge, die von der AfD kommen, in der Regel sehr populistisch sind, sehr einfache Lösungen haben. Wir leben in einer Welt, die viel komplexer ist als vielleicht vor 20, 30 Jahren. Wir müssen und sind angewiesen, dass wir in der ganzen Welt wirtschaftlich Kontakte haben.
Der Unternehmer ist deswegen Mitglied im Verein Wirtschaft für ein weltoffenes Sachsen. Silvia Pfefferkorn gründete den Verein 2016.
Wir decken im Prinzip die Wirtschaftsstruktur in Sachsen komplett ab. Es sind eine Reihe von kleinen und mittelständischen Unternehmen dabei, auch Familienunternehmen wie meinetwegen Goldbeck oder Edding. Die IT-Unternehmen, die Automobilwirtschaft, Infineon ist dabei, Volkswagen ist dabei.
Weltoffenheit sei ein wichtiger Standortfaktor für die deutsche Wirtschaft, findet Silvia Pfefferkorn.
Das hat damit zu tun, dass Wissenschaftsfreiheit herrscht, dass Meinungsfreiheit herrscht.
Laut einer Umfrage teilen viele deutsche Unternehmen diese Position. 69% sehen in einem Erstarken der AfD ein Risiko für den Wirtschaftsstandort.
Das wollen wir diskutieren und ich begrüße ganz herzlich in der Runde die Ökonomin und eine der sogenannten Wirtschaftsweisen, Veronika Grimm, und den Chefredakteur von Table Briefings, Michael Brücker. Schön, dass Sie da sind. Ja, wir können herzlich. Frau Grimm, können Sie die geäußerte Skepsis des Unternehmers verstehen?
Ja, natürlich verstehe ich das, weil wir haben natürlich eine Situation, in der wir Fachkräftemangel haben. Wir haben demografische Alterung und brauchen Zuwanderung, um einfach unser Wachstumspotenzial aufrechtzuerhalten. Und da ist es natürlich schwierig, wenn dann aufgrund der Stimmung in verschiedenen Regionen es einfach schwierig ist, es attraktiv zu machen für Menschen, in den Arbeitsmarkt zuzuwandern. Wir haben auch eine sehr diverse Bevölkerung mittlerweile. Also wenn man in vielen Kindergärten, Schulen guckt, dann ist da ein großer Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund. Und es ist natürlich wichtig, um das Potenzial von jedem und jeder zu heben, dass man auch eine freundliche Stimmung und auch eine Stimmung hat, in der jeder sein Potenzial ausspielen kann. Mhm. Also wirtschaftlich wird das dann eben zu mehr Wachstum führen.
Und in welcher wirtschaftspolitischen Forderung der AfD findet das Ganze statt? Herr Kropalla am 8.3. wird gewählt in Baden-Württemberg. Und da gehört es zu dem Programm und zu den Forderungen der dortigen AfD-Landtagsfraktion, dass nur noch von den staatlichen Stellen, die staatlichen Behörden sollen nur noch Autos aus der heimischen Produktion kaufen, nach dem schnittigen Motto bei Baden-Württemberg. Machen Sie es jetzt genauso wie Trump, oder?
Na gut, das ist eine Forderung der Kollegen in Baden-Württemberg, um ihre einheimische Wirtschaft zu stärken. Gerade die Automobilindustrie, die in Baden-Württemberg natürlich ein wichtiger Punkt ist. Und Frau Grimm, vielleicht noch zwei Sätze zu Ihren Worten. Wir haben überhaupt nichts gegen eine Zuwanderung, gerade in den Arbeitsmarkt, die qualifiziert ist. Da spricht niemand dagegen. Und ich verwehre mich auch dagegen, dass wir in irgendeiner Weise eine Stimmung schaffen. Im Gegenteil, die Stimmung ist geschaffen oder geschafft worden, weil wir hauptsächlich die Kriminalitätsprobleme haben durch Migranten, die zugewandert sind, die im Übrigen auch die Migranten, die bereits im Arbeitsmarkt integriert sind und hier wertschöpfend arbeiten, mitbefasst, die uns auch wählen und uns auch diese Sorge bringen. Also von daher, diese Gefahren sehen die vielen Menschen, dass wir endlich diese Migranten abschieben und diese Migranten eben nicht brauchen, die hier nicht in den Arbeitsmarkt
einwandern. Ich würde gerne bei der Wirtschaft bleiben und dem Vorschlag bei Baden-Württemberg und Herrn Brücker fragen, ob das eine schnieke Idee ist.
Ich finde, es ist Folklore eigentlich, denn es passt natürlich in diese nationalistische Wirtschaftspolitik der AfD, die durch das gesamte Programm zieht, denn es führt ja zu Gegenbewegungen. Nicht nur andere Bundesländer, sondern auch andere europäische Länder würden das natürlich nicht so hinnehmen, wenn es eine subventionierte staatliche Wirtschaftspolitik für heimische Autounternehmen gibt. Es ist völlig Irrsinn. Das Gegenteil muss ja passieren. Und deswegen ist dieses Programm der AfD auch so wirtschaftsfeindlich, weil es auf nationalistische Egoismen immer wieder setzt. Gerade da, wo der Mittelstand, der ja angeblich von Ihnen, Herr Kopala, gestärkt werden soll, der braucht dringend wie keine andere Branche in Deutschland die Globalisierung, den europäischen Austausch. 97% der exportorientierten Unternehmen in Deutschland sind kleine und mittelständische Unternehmen. Ihr Programm ist genau das Gegenteil. Einengen, abschotten, ausgrenzen, die brauchen diese Europäisierung, die brauchen den Handel. Naja, wir hatten ja gerade eben schon das Thema raus aus der Europäischen Union, wie sie jetzt gerade da ist, wird von ihren Kolleginnen und Kollegen der AfD immer noch protegiert. Das Gegenteil brauchen wir. Mehr Vernetzung, mehr Migration, gute, qualifizierte natürlich, mehr Handel, mehr Austausch mit den Nachbarn. Nur das ist ein Wirtschaftsprogramm für Deutschland und vor allem für den Mittelstand.
Wollen Sie denn noch raus aus der EU? Da stand zumindest in einem ersten Entwurf für das Bundestagswahlprogramm 25. Jetzt steht es nicht mehr drin. Wollen Sie noch? Oder wollen
es stand
Sie
da nicht mehr drin, weil wir sagen, wir wollen natürlich als allererstes die EU reformieren. Das ist unser Ziel und wir sehen natürlich gerade auch in der jetzigen Situation, wo sich auch die Weltlage insgesamt ändert, dass natürlich auch die Europäer zusammenhalten müssen, um gegen Wirtschaftsmächte, gegen die USA, gegen China, natürlich auch als Wirtschaftsstandort Europa geschlossen dazustehen, dass wir in Teilen sicherlich einen Verbund auch brauchen.
Und das ist auch eine Nation, heißt das?
Bund europäischer
Nation. Was soll das sein genau nochmal?
Das ist natürlich in der Form auch wie eine EU, aber natürlich auch mit der Maßgabe, dass die nationalen Interessen viel mehr berücksichtigt werden und dass vor allen Dingen der Hauptzahler in diese EU, wie wir es ja sind, Deutschland, viel mehr dort den Ton angibt. Das
muss
auch
das Ziel sein.
Und nochmal ganz vielleicht ganz kurz.
Sie raus aus der EU, wenn Sie Bund europäische Nationen
kommen. Nein, das müssten wir nicht. Es gab ja vorher vor der EU auch einen Verbund.
Das ist eine Institution innerhalb der EU.
Auch da, nein, das ist also.
Ja, erklären Sie doch mal Ihre Forderung ganz konkret.
Ich habe es Ihnen doch gerade erklärt. Und weil Sie gerade
der Bund europäische Nationen.
Ich möchte noch auf den ersten Punkt eingehen, weil Sie sagen, wir brauchen mehr Migration. Wissen Sie, Arbeitsmigration ist
qualifizierter.
Das wird uns qualifiziert. Das wird uns seit 2014/15 versprochen. Es kam keine. Warum kam es keine? Weil dieser Standort auch für Migranten, die gut ausgebildet sind, die hierher kommen wollen, eben nicht attraktiv ist. Die kommen nicht nach Deutschland.
Wie soll der Bund europäischer Nationen aussehen? Und das haben Sie auch immer noch nicht gesagt. Gilt das immer noch als Ultima Ratio?
Als Ultima Ratio muss es immer gelten, damit man auch ein Druckmittel hat, um Reformen anzustoßen, dass man auch diese EU verlassen kann. Ja, aber wir werden das nicht dahingehend so protegieren, dass wir sagen, als allererstes, wir müssen einen Ausstieg sofort fordern. Das wollen wir nicht. Ja. Wir wollen als allererstes versuchen, diese bürokratischen Monstrum, dieses Europa zu verkleinern.
Da gibt es ja Defizite.
Wissen Sie, die tun das jetzt ab, da gibt es Defizite. Dass die Europäische Union sich nicht an Maßgaben, an ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten hält, an Dublin, an die Maastricht-Kriterien, das muss doch einfach angesprochen werden und das interessiert ja mittlerweile niemand. Und deshalb muss es
nicht.
Natürlich. Halten wir uns noch an Maastricht? Hält sich Deutschland noch an Maastricht?
Es gibt gerade ein gemeinsam europäisches Asylsystem, das genau die Defizite aufarbeiten soll. Ja, natürlich geht nicht alles so schnell, wie Sie es immer Sie es immer versprechen, aber weil es einfach Unsinn ist. Sie schreiben Dinge in Ihr Programm, die nicht umsetzbar sind, die rechtlich nicht umsetzbar sind, die ökonomisch schädlich sind. Sie sind Ihre AfD ist wie Herr Turto. Je näher man ihn kommt, je mehr man reinguckt, desto mickriger werden sie.
Nur nicht so,
also, dass man so freundlich wie
Herr Brücker.
Ich möchte einmal die Ökonomin Frau Grimm mitteilen. 70% unserer Exporte gehen in die EU. Was würde es bedeuten, wenn wir das so umformierten zu einem Bund der europäischen Nationalstaaten womöglich sogar herausgingen?
Ja, das sind natürlich erstmal Scheinvorschläge, weil wir ja in einer Situation sind, wo die Zeit schon drängt. Wir sehen das geopolitisch, dass wir uns stärker aufstellen müssen. Und wir können eben auch in dieser geopolitischen Lage nur dem was entgegenstellen, auch diesem neuen Kampf der beiden aufstrebenden Großmächte USA und China, wenn wir die EU stärker machen. Und da müssen wir den Binnenmarkt vertiefen, wir müssen Handelsabkommen abschließen, wir müssen tatsächlich unsere Wirtschaft stärken. Und das bedeutet eben nicht bei European oder auch noch bei Baden-Württemberg, sondern eben den Mut, im Bereich Hightech auch voranzugehen. Und da sicherlich regulatorisch in der EU Reformen voranzutreiben, damit wir im Hightech-Bereich punkten können und damit Firmen auch hier skalieren können und wollen. Aber dafür brauchen wir natürlich die Rechtssicherheit hier. Also jetzt zu sagen, wir wollen irgendwie alles zur Disposition stellen und dann geht es uns besser und wir wollen vielleicht irgendwie die EU so anpassen, dass wir da mehr Einfluss haben, das funktioniert ja nicht. Das würde uns erstmal wirtschaftlich mehr Schwierigkeiten bereiten und eben auch nicht auf diesem Weg der Stärkung führen. Mhm. Insofern würde ich denken, wir müssen in der EU schon weiter zusammenarbeiten. Wir müssen wirklich darum kämpfen, dass wir die Regulatorik so anpassen, dass wir wirtschaftlich neue Chancen nutzen können. Und ehrlich gesagt muss man den Menschen dann auch sagen, ja, die Zeiten sind schwieriger, aber man muss eben das auch nutzen, um ihnen klar zu machen, wir müssen ins Risiko gehen. In Europa gibt es ja ein wahnsinniges Potenzial. Es gibt ja ein großes Fachkräftepotenzial, das hier ist. Es gibt gute Forschung und Entwicklung und damit müssen wir eben punkten. Und das ist eben nicht Grenzen abschotten und möglichst nur noch die eigenen Produkte kaufen, sondern eigentlich genau das Gegenteil davon.
Und um uns geopolitisch besser aufzustellen, haben wir uns ja jetzt, gibt es endlich das Mercosur-Abkommen, das große Freihandelsabkommen mit Indien auch. Was halten Sie denn von diesen Deals?
Also wir sind grundsätzlich für Freihandelsabkommen, keine Frage. Aber es muss natürlich auch im gegenseitigen Respekt und auch in der Anerkennung sein und auch im gegenteiligen Vorteil. Und das sehen wir bei Mercosur zu Teilen nicht, gerade was die Landwirtschaft
betrifft. In welchen Teilen nicht? Bei der Landwirtschaft?
Gerade bei der Landwirtschaft nicht. Ich sage mal, für den Automobil, für den Maschinenbau durchaus Vorteile bei Mercosur. Und deshalb muss das auch unbedingt, gerade für die Landwirte, noch nachverhandelt werden. Im Übrigen ist das keine Forderung der AfD.
Das hat 25 Jahren verhandelt.
Frau Grimm, das ist nochmal. Das kann man eben sich nicht freuen. Und Sie haben es ja auch gesehen. Deswegen gab es auch diese Abstimmung im Europaparlament, dass es nochmal zum EuGH geht, dass es nochmal geprüft wird und dass nochmal die Forderung auch kommt, nachzuverhandeln. Weil eben gerade für die Landwirte und das sagt nicht nur die AfD, das sagt auch der Deutsche Bauernverband ganz klar und deutlich, in große Nachteile bestehen. Was gleiche Standards angeht, was Tierwohl angeht, die niemand überprüft in Brasilien oder in Argentinien. Und genau das ist der Punkt, da muss nachverhandelt werden. Und wenn ein Abkommen, ganz kurz, ja, Herr Brücker, wenn ein Abkommen gerade auf EU-Ebene bei 720 Abgeordneten eben nicht die Mehrheit findet, dann scheint es wahrscheinlich nicht das beste Abkommen zu sein.
Also, dass Herr Chrupalla jetzt sich fürs Tierwohl einsetzt, das ist zumindest schon mal was Neues für mich. Das finde ich wunderbar. Aber die Wahrheit ist, die Agrarindustrie wird seit Jahrzehnten von Europa mehr als marktwirtschaftlich aus meiner Sicht korrekt subventioniert. Danke, liebe Veronika Grimm. Und deswegen ist, und trotzdem ist im Mercosur-Abkommen ein Schutzabkommen für die Landwirtschaft drin, für die europäische. Freihandel, lieber Herr Chrupalla, das weiß jeder Ökonom, Freihandel ist immer und zwingend überall für beide Seiten sinnvoll. Und in diesem Fall ist es das auf jeden Fall. Wir werden wahrscheinlich zwischen 0,5 und 1% Wirtschaftswachstum durch, wenn es in der Gänze ausgerollt würde, dieses Abkommen, profitieren. Und zwar als Volkswirtschaft. Und es ist für einen Politiker, der im Bundestag sitzt, sollte sich nicht der einen oder anderen Branche, die er ganz gerne als neue Wählerklientel anschauen will, sondern die Volkswirtschaft anschauen. Und wie diese Volkswirtschaft, unsere Volkswirtschaft, braucht neue Partner, braucht neue globale Handelsabkommen. Und genau das Mercosur-Abkommen ist in vielen Fällen für uns gut, gerade für unsere Säulen dieser Volkswirtschaft, Industrie, Metall, Automobil. Und es ist nicht dramatisch für die Bauern. Das ist die Wahrheit.
Das sagen Sie. Das
sagen die Landwirte auch anders. Ja,
es ist natürlich eine Herausforderung, aber Sie sagen ja selber, es muss beidseitig profitabel sein.
Argentinisches Rinderfleisch, 1% der
natürlich, deutschen natürlich ist es so,
es geht doch nicht
dass es Verschiebungen
natürlich. Es geht um deutsche Bauern und auch die Familien.
Aber natürlich ist es so, dass man sich bewegen muss, wenn man weiter vorankommen will. Natürlich ist es so, dass ein Handelsabkommen mit einem Land, wo es dann unterschiedliche komparative Vorteile gibt, auch zu Verschiebungen in der Wirtschaftsstruktur führt. Aber insgesamt eben dazu, dass beide Länder gemeinsam
mehr
mehr wachsen, mehr Wohlstand haben und letztlich man auch dann diese Veränderungen abfedern kann. Und wenn wir das nicht tun, dann ist es eben so, dass der Druck von außen steigt und wir eben mit sehr, sehr geringem Wachstum einfach viel mehr soziale Konflikte im Land haben, die man dann eben auch nicht mit Steuergeld zuschütten kann, weil das Steuergeld sprudelt dann eben nicht.
Ich will Ihnen aber trotzdem noch mal ein Beispiel geben, wo es eben sehr wohl auch Nachteile gibt. Natürlich muss es, ich habe ja gesagt, wir sind für Freihandel, aber es muss im Gleichwohl auch in den gleichen Interessen beider Länder sein. Und wenn ich jetzt Indien nehme als Beispiel, ich war selbst in Indien gewesen, habe es dort mir erklären lassen, auch gesehen, was dort passiert. Deutschland investiert wesentlich mehr in Indien als die Inder zum Beispiel in Deutschland. Was ich auch sehe, was die für an Rahmenbedingungen für deutsche Unternehmen dort schaffen, ist sensationell. Und was betreibe ich damit? Im Endeffekt betreibe ich und befördere ich eine weitere Deindustrialisierung in unserem eigenen Land, weil Unternehmen abwandern. Mittal ist zum Beispiel ein Beispiel. Die abwandern, die Produktion geht nach Indien, die geht nach China, die geht natürlich auch nach Amerika, weil die Rahmenbedingungen in unserem Land schlecht sind. Da müssen wir als allererstes anfangen.
Das ist kein Quatsch.
Wir sehen es in China. Wir investieren, deutsche Unternehmen investieren in China über 100 Milliarden Euro. Chinesische Unternehmen in Deutschland nur 50 Milliarden. Wo ist da der Ausgleich? Und daran sehen Sie sehr wohl, dass unsere Rahmenbedingungen schlecht sind.
Jetzt haben wir ja zwei Menschen hier am Tisch sitzen mit ökonomischem Sachverstand. Stimmt denn das, dass wir mehr in Indien investieren als vice versa?
Ja, natürlich stimmt das jetzt aktuell. Aber das liegt doch daran, wo der Entwicklungsstand Indiens gerade ist und wo der deutsche Entwicklungsstand ist.
Unterschätzen Sie mal den Entwicklungsstand.
Lassen Sie mich doch auch mal eine Sekunde was sagen, Herr Krupalla. Indien ist eine global stärker wachsende Volkswirtschaft als fast jede andere Nation auf der Welt. Sie ist jünger, sie ist demografisch hochattraktiv und sie ist ein künftiger Absatzmarkt, wie es vielleicht China niemals werden könnte. Das ist die Hoffnung. Unsere Maschinen, unsere Autos, unsere Technologie wird dort jetzt gebraucht, weil Indien auf einem Status ist, wie wir vielleicht vor 30, 40 Jahren waren. Deswegen investieren wir logischerweise sehr viel gerade in diesem Land. Und unsere Wirtschaftsexperten im gesamten Land sagen, Indien ist ein kommender Faktor und hat auch noch eine stabilere rechtsstaatliche Rahmenbedingungen als China, die offensichtlich eine Autokratie ist und eine Diktatur und eben Indien nicht. Bei allen Problemen, die es in Indien gibt, also ist es doch sinnvoll und klug, in die Zukunft zu investieren dort, wo eine sinnvolle, gute Partnerschaft für unsere technologisch hochwertigen Produkte erfolgen könnte. Indien ist wirklich ein möglicher Gamechanger bei den Freihandelsabkommen und das sollte man nicht so kritisch sehen, wirklich nicht. Das Gegenteil ist richtig.
Ja, nochmal, ich habe ja nicht gesagt, dass ich gegen Freihandel bin. Ich wiederhole es jetzt.
Sie haben das Indien-Abkommen ja gerade scharf kritisiert. Nur weil wir da aktuell mehr investieren.
Wir müssen darauf achten, dass die Wertschöpfung in unserem eigenen Land bleibt und auch hier ihre Wurzeln weiter.
Wir sind ein exportorientiertes Land.
Ja,
40% unserer Unternehmen verkaufen im Ausland. Wohin sollen wir verkaufen?
Ja, wenn wir nichts mehr hier produzieren, können wir es auch nicht mehr verkaufen. Das ist doch der Grund. Die Stahlindustrie wandert ab, die chemische Industrie wandert ab. Haben Sie das alles nicht gelesen?
Also ganz ruhig.
Nee, das ist so. Jetzt fragen Sie mich doch an. Sind Sie schon wieder heil?
Ja. Ich wollte gerade ruhig Brauner sagen und habe es mir aber dann doch noch verkniffen.
Aber ich glaube,
lieber Herr Krupalla, das ist einfach Unsinn. Aber Entschuldigung, Veronika.
Ja, aber ich glaube, genau da liegt auch der Fehlschluss. Natürlich haben wir Länder weltweit, China, andere Schwellenländer, die mittlerweile zu ähnlicher Qualität die Produkte herstellen, die traditionell wir hergestellt haben. Ja. Was muss denn die Schlussfolgerung für uns sein? Die Schlussfolgerung muss sein, dass wir Technologieführer werden in neuen Märkten, dass wir im Hightech-Bereich punkten, eben da, wo die anderen uns das nicht nachmachen können. Und das muss doch die Ambition der Politik sein.
Absolut.
Zu sagen, wir schotten uns ab und wir sagen, wir machen mit denen kein Freihandelsabkommen, weil sie eben bestimmte Produkte
substituieren können. Dass wir keine Produkte mehr
dahin aber das ist doch die Angst.
Stimmt doch nicht. Morgen müssen wir neue Produkte
verkaufen. Das Problem einer solchen Strategie ist einfach, dass wir uns selber wahrscheinlich nicht behaupten können. Wir müssen den Freiraum schaffen für Hightech-Produkte, für Fortschritte im Bereich der modernen Medizin, im Bereich der Biotechnologie, im Bereich autonomes Fahren, Smart City. Da müssen wir Fortschritte realisieren, weil da haben wir eben die Forschungsbasis. Und das muss doch die Ambition der Politik sein. Nicht uns schützen vor Schwellenländern, die eben auch aufstrebend sind und mit denen wir gemeinsam Wohlstand
abnehmen können. Ich habe doch nicht gesagt, dass wir uns davor schützen müssen. Aber wir müssen als allererstes, und das ist die Aufgabe eines deutschen Politikers, die Rahmenbedingungen im eigenen Land dazu verbessern, verbessern, dass die Industrie erstens hier bleibt. Wir haben immer noch ein Abwanderungsproblem und dass neue Industrie, dass auch Unternehmen hierher kommen. Und das ist der Punkt. Wir haben die höchsten Energiekosten. Wir haben die höchste Bürokratie. Wir brauchen mittlerweile für eine Bahn, na, lassen Sie mich doch mal ausreden, wir brauchen für eine Bahnstrecke mittlerweile 16, 20 Jahre. In China dauert das eben 2, 3 Jahre. Wir haben bürokratische Hürden. Da kommt kein Unternehmen so freiwillig hierher. Das ist doch der Grund.
Das ist richtig, dass man da Abhilfe schaffen muss. Aber das heißt ja nicht, dass man keine Handelsabkommen abschließt, sondern dass man selber schauen muss, dass man wettbewerbsfähig wird.
Diese Freihandelskommission.
Aber eben nicht sich abschottend, sondern im Zusammenspiel mit anderen.
Freihandelsabkommen sind ja deswegen so wichtig und deswegen reden wir auch so viel darüber, weil wir mit Trumps Zollpolitik zumindest konfrontiert sind. Wie hat uns die geschadet, wenn wir jetzt auf das vergangene Jahr gucken beispielsweise?
Ja, das ist ein Dämpfer. Ursprünglich hatte man, glaube ich, die Sorge, dass das uns stärker schadet, als es am Ende geschadet hat. Das Unangenehmste ist eigentlich die Unsicherheit, dass wir nicht so genau wissen, wie es sich entwickelt, weil Trump ja dauernd mit allen möglichen Staaten verhandelt und sich Handelsströme auch umlenken durch die Zollpolitik. Man sieht jetzt tatsächlich, dass auch viel in den USA investiert wird und man sieht auch viel, dass die Unternehmen mehr local for local machen. Also versuchen, ihre Lieferketten sozusagen abzusichern gegen diese Unsicherheit, dass vielleicht die internationalen Lieferketten dann stärker besteuert und teurer werden. Und ich glaube, all das bedeutet, dass wir in Europa tatsächlich unsere eigenen Rahmenbedingungen stärken müssen, dass wir die Rahmenbedingungen attraktiver machen müssen, Regulierung abbauen, Genehmigungszeiten beschleunigen, auch auf EU-Ebene eben schauen, dass man Freiraum schafft für neue Produkte, die dann, wo Unternehmen auch hier skalieren, weil Unternehmen wandern im Moment oft ab, weil einfach regulatorisch die Skalierung von Produktion im Hightech-Bereich doch schwierig ist, im Bereich Gentechnik, Biotechnologie, Medizintechnik, all diese Bereiche, da müssen wir besser werden, da müssen wir eigentlich die Attraktivität für Firmen erhöhen, damit dann auch hier mehr skaliert wird.
Sehen Sie es genauso, weil Sie haben die Zollpolitik von Donald Trumps in Teilen gelobt, haben in Teilen sogar Verständnis für die Zölle gehabt. Sehen Sie das inzwischen anders?
Also erstmal, was Frau Grimm gesagt hat, das habe ich ja gerade vorher gesagt, dass wir erstmal selber wettbewerbsfähig sein müssen, um überhaupt mithalten zu können mit diesen neuen aufstrebenden Mächten wie China, natürlich auch Indien, keine Frage. Und ich habe die Zölle nicht gelobt. Ich habe immer gesagt, dass die Zölle sind im Interesse Amerikas.
Manchmal muss man Freihandel einschränken, um die eigene Wirtschaft zu schützen, haben Sie gesagt. Die Zölle seien verständlich.
Verständlich aus Sicht Donald Trumps. Und manchmal muss man Freihandel einschränken. Das ist auch in Bezug auf Mercosur anzuwenden, wenn wir unsere Landwirte schützen müssen. Und das tun wir. Beziehungsweise wir als AfD wollen das unterstützen, dass genau diese Landwirte auch dann unterstützt werden. Aber insgesamt ist natürlich immer Freihandel ohne Zölle für die Industrienation, auch für unseren Sozialstaat, das Beste, was es gibt. Keine Frage. Aber nochmal, im gegenseitigen Interesse. Es kann nicht bloß einen Gewinner geben.
Herr Brügger, wir haben ja heute darüber gesprochen, ob Trump für die AfD in den Augen der AfD ein Vorbild sein könnte. Wie erklären Sie sich den Spagat der AfD zwischen einerseits Verehrung fast schon für Donald Trump und die Magerbewegung und gleichzeitig auch wirtschaftlicher Kritik?
Ja, ich wundere mich ohnehin, wie es Herr Krupalla schafft als AfD-Chef zwischen dieser heimlichen Putin-Liebe, die in Teilen seiner Partei ja offensichtlich sind, gleichzeitig Trump verstehen zu wollen. Also wie man das aushalten kann, in einer Person diese Position zu verteidigen, ist zumindest also aus meiner Sicht körperlich Respekt, Herr Krupalla, wie Sie das hinkriegen, ernsthaft. Und dass Donald Trump natürlich das macht in der Migrationspolitik, der wahre Kern der AfD ist natürlich die Migrationspolitik. Es gibt eine große Bewunderung für die Härte, mit der Donald Trump gegen illegale Einwanderer vorgeht. Das ist die schlichte Wahrheit, egal mit welchem AfD-Funktionär man spricht, solange die Kameras aus sind. Das ist die heimliche Sehnsucht. Und natürlich gibt es Donald Trump und seine Leute, die offensichtlich für die AfD in Deutschland werben. Und es sind jetzt aus meiner Sicht zu Recht nicht so viele Wirtschaftsleute oder Politiker anderer Parteien oder ausländischer Parteien, die für die AfD werben. Und das will man natürlich auch gerne für sich nutzen. Alice Weidel war, glaube ich, nie so glücklich wie mit ihrem Telefoncall wie mit Elon Musk. Also das ist für die AfD natürlich auch Rückenwind, muss man ganz klar sagen. Ist so.
Sehen Sie auch Verbindung zwischen den beiden Lagern?
Ja, also ich meine, es ist ja im Wesentlichen auch ein bisschen inkonsistent. Ne? Ich meine, Donald Trump ist
gut. Donald Trump ist
in einer ziemlich anderen Positionen. Und ich glaube, man hat Donald Trump auch in Teilen der AfD da missverstanden. Dieses America First stellt sich ja jetzt heraus als eine Politik, wo man sich doch an allen möglichen Stellen weltweit einmischt und auch sehr strategisch vorgeht. Ne? Also man hat Taiwan Waffen geliefert, dann war China ärgerlich, aber jetzt hat man einen direkten Telefondraht wieder mit Xi etabliert. Die ganzen internationalen Interventionen, die Donald Trump vorantreibt, das war, glaube ich, ursprünglich auch nicht so auf dem Plan. Man hat da gedacht, America First bedeutet, die konzentrieren sich jetzt auf sich und fand das ganz attraktiv. Mit den aktuellen Ambitionen Trumps kann man ja
nur eine Ergänzung. Nur eine Ergänzung. Man kann es eben nicht übersetzen, auch wenn man es als AfD-Funktionär gerne würde. Die Amerikaner haben einen Binnenmarkt, der natürlich viel mehr Autonomie zulassen würde, wo teilweise Zölle sogar zu Schutzinstrumenten für heimische Branchen führen können. Wir sind Deutschland innerhalb eines Europas, in dem wir so vernetzt sind wie keine andere Nation. Niemand profitiert von dem europäischen Binnenmarkt so sehr wie wir. Und deswegen können wir Trump-Politik, selbst wenn wir all die schlimmen Dinge Seite legen würden, könnten wir sie so hier bei uns nicht umsetzen. Und deswegen bleibe ich dabei, dass das größte Standorthemmnis in Deutschland ist tatsächlich die AfD selbst. Ja, Herr Krupalla, lassen Sie mich es ausführen. Ja, reden Sie mal mit Investoren. Ich weiß nicht, ob Sie die Gespräche kriegen.
Ich finde, jeden Tag rede ich mit Unternehmern. Und ich meine, Sie sehen
lassen
doch
Sie bitte ausreden. Nee, Sie wissen doch gar nicht, was ich sagen
jetzt
will.
Jetzt reden Sie Unsinn.
Ja, können Sie ja gleich danach sagen.
Aber kann er nicht mehr, weil
können Sie gleich sofort
kommentieren. Wir
müssen leider zu den Tagesthemen. Investoren werden in Deutschland nicht investieren, wenn AfD-Politiker regieren. Das ist
die
Wahrheit. Die wollen hier dann ihr Geld nicht mehr lassen.
Wir sehen die aktuelle wirtschaftliche Situation nicht durch die AfD, denn wir sehen die Bundesregierung der letzten Regierungen.
Wenn sie regieren, wird keiner Geld hier investieren. Kein Mensch aus dem Unternehmen Geld
investieren. Sollten Sie, Zustände zum Glück regieren sind diese Regierungen zuständig. Deswegen muss ich da wirklich lachen, was Sie da erzählen.
An dieser Stelle müssen wir aufhören, weil die Zeit ist zu Ende, und sehen in Hamburg bei den Tagesthemen Julia Niharika sehen. Was habt ihr vor?
Ja, Karin, wir schauen auf die Diskussion über die Reform des Sozialstaates. Da gibt es ja so einige Forderungen, wie zum Beispiel weniger Teilzeit oder eine Arbeitspflicht für Bürgergeldempfänger. Wie das alles jetzt in Zeiten von Landtagswahlkämpfen ankommt, dazu gleich bei uns in den Tagesthemen.
Danke, Julia Niharika. Danke in die Runde für die Diskussion. Danke Ihnen fürs Interesse und Ihnen zu Hause natürlich auch. Wiedersehen. Applaus